Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Gott und die Welt. Ja, lange ist es her und heute mit einem gut gealtert. Wir schauen uns alte Nuoviso-Clips an. Ich habe Frank dabei und los geht's. Hi, ich grüße dich.
Hallo Aaron, ja, schön. Wir dachten, wir beleben einfach mal dieses verstaubte Format, was wir jetzt seit Monaten irgendwie nicht mehr angefasst haben und nutzen es für Gespräche, wie der Name des Formates schon sagt, über Gott und die Welt. Ja. Wir haben hierfür extra einen neuen Kanal eingerichtet und wir haben uns gedacht, wir bräuchten eigentlich mal noch so ein Format, wo wir all das publizieren können, was uns auf der Seele brennt, wofür aber irgendwie alle anderen Formate sich nicht irgendwie eignen. Stimmt's, Aaron? Und da gibt es einfach so viele verschiedene Themen, die sich auch gar nicht einordnen lassen. Ja? Auch einfach mal Unterhaltung zum Beispiel. Ja? Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute, wie Aaron schon gesagt hat, möchten wir uralte Clips angucken und ich habe einfach mal bei uns im Archiv gekramt, was sich denn dafür eine erste Sendung eignen würde. Und da bin ich über eine Serie gestolpert, die wir vor 9 Jahren produziert haben. Um genau zu sein, ziemlich exakt vor 9 Jahren haben wir die erste Episode gedreht, nämlich zu der Serie Montagsdemo. Und da habe ich mal reingeschaut, so nach 9 Jahren, fast einem Jahrzehnt, ja, Abstand, und dachte mir, ach, das könnte doch mal interessant sein, das nochmal aufzukochen. Ja.
Ja, genau, so sieht's aus. Mittlerweile hat Nuoviso auch so eine lange History, dass man da in den eigenen Archiven schon wieder Interessantes findet, um darauf einfach mal zu reagieren, weil da so viel drinsteckt an Anekdoten. Ich habe mit dir manchmal Gespräche im Studio und wir verquatschen uns dann 2 Stunden, weil du einfach auch werden manchmal Geschichten rausgekramt und Leute, die man ganz vergessen hat, irgendwelche Protagonisten, die damals eine Rolle gespielt haben und dann verschiedene Wege, die von dort aus dann auch gingen und Konstellationen, die sich ergeben haben, da ist einfach, es ist so ein bisschen eine Fundgrube, das Nuoviso-Archiv generell und aber ganz im Besonderen auch die Montagsdemos an sich, weil natürlich die Montagsdemos die Wiege vielleicht so ein bisschen, ich darf es immer nicht falsch sagen, du korrigierst mich dann immer, ich sag manchmal, diese alternative Medienszene ist ein bisschen daraus erwachsen. Ich glaube, du sagst dann immer, das stimmt so nicht ganz, oder? Wie war das?
Na, die Szene ist meines Erachtens eher aus der Trufe-Bewegung entstanden, aber 2014 ist aus dieser Szene eine Landschaft geworden, eine alternative Medienlandschaft, die auch unterschiedliche Färbungen hat. Ja? Also aus einer wahrgenommenen homogenen Masse ist ein heterogenes Feld geworden. Das haben die Mahnwachen definitiv bewirkt. Sie haben damals ja in der Wahrnehmung vieler für eine große Spaltung auch gesorgt. Aber für mich war das, das hatte ich glaube ich damals auch schon gesagt, dass das langfristig eher als wie so eine Art weiteren Schritt zur Bewusstwerdung diente. Ja? Weil diese alternative Szene, diese Querdenker, wie sie sich heute nennen, ist sich 2014 erstmals ihrer selbst bewusst geworden. Vorher waren das nur so individuelle kleine Pilze, Graswurzel, Sachen, die nicht miteinander vernetzt waren. Aber diese Mahnwachen haben halt alles da, diese ganzen Graswurzel-Initiativen gebündelt und gemeinsam auf die Straße geholt. Das gab es vorher in Teilen, wie gesagt, bei dieser 9-11-Aufklärungsbewegung, wobei das in Europa sehr, sehr schwach gelaufen ist. Ich erinnere mich, ich war auf den 2 großen 9-11-Demos in Brüssel 2007 und 2008. Da waren 200 Leute da. Ja, das war schon der Kern dieser Bewegung. Aber was dann eben in Deutschland passiert ist, dass da tausende Menschen aus einem Milieu, würden jetzt die Massenmedien sagen, auf die Straße gehen, was gar nicht zuordnenbar war. Ja, das konntest du gar nicht erst sagen, wer ist denn das? Ja, das war nicht eindeutig links, das war nicht eindeutig rechts. Das war ein Sammelsurium von allen möglichen Leuten, die gemeinsam hatten, dass sie ja, diesen Maidan-Putsch nicht hinnehmen wollten, ja, wie große Teile des Ostens der Ukraine. Ja. So drücke ich es jetzt mal aus, aber die artikulieren sich ja auch gleich selber, wenn wir da mal reinschauen. Und vielleicht noch kurz vorweg, die Mahnwachen selbst haben sich im Anfang des Jahres 2014 eben mit den Geschehnissen der Ukraine gebildet. Damals gab es eben Lars Merholz, der hat sich laut Eigenaussage fand er einfach fassungslos, dass da niemand auf die Straße geht. Also hat er es gemacht, hat sich da vor das Brandenburger Tor gestellt. Die erste Woche war er da mit zwei Leuten. Am nächsten Montag waren das schon irgendwie ein Dutzend. Und so lief das 3, 4 Wochen, bis Ken Jebsen mal vorbeilief, ja, und sich dachte, Mensch, da machen wir das was draus. Ja. Der hat den Lars Merholz dann interviewt und hat sich dann selber an dem darauffolgenden Montag hinter die Bühne gestellt mit dem Mikrofon und hat erklärt, warum er nicht selber auf der Bühne steht, ja, weil diese Bewegung da keine Führer, keine Kultfiguren und so weiter braucht. Und das hat dann natürlich im darauffolgenden Montag sehr, sehr viele Menschen auf die Straße geholt. Das war dann schon im April, Anfang April 2014. Und da haben wir uns dann auch gesagt, das müssen wir dokumentieren, was da passiert auf den Straßen in Berlin. Damals war es ja noch ein Berliner Ding, ja, bevor das dann die bundesweiten Mahnwachen waren. Ja. Und da haben wir, wie gesagt, insgesamt 8 Teile in der Zeit von Mitte April bis Mitte Juni 2014 haben wir 8 solche Teile produziert, von denen wir uns heute den ersten anschauen wollen. So, lange Rede, viel Sinn.
Genau,
Könnt ihr euch gerne.
ich bin mir auch sicher, wenn wir gleich Play drücken, werden wir nach relativ kurzer Zeit dann schon wieder stoppen und dann kann man schon wieder einiges einfach sagen, aber soweit lassen wir es jetzt erstmal kommen.
Wir haben eine Idee von Frieden, Einigkeit und Freiheit. Darum stehen wir auf der Straße und bekunden unsere Solidarität mit jedem Menschen, jeder politischen Richtung, jeder Kultur, jeder Religion und jeder Weltanschauung, die für Frieden und Freiheit steht.
Wir müssen was ändern auf dieser Welt. So wie es ist, kann es nicht bleiben. Was danach kommt, können mir ganz intelligente Leute gerne erzählen. Wir können beraten und besprechen. Aber dafür muss man aufstehen, sich treffen, miteinander reden und seinen Unmut zeigen. So wie es hier momentan auf diesem Planeten abläuft, sollte es nicht weiter ablaufen.
Es sind nicht nur die Deutschen, die unterdrückt werden. Es ist Europa. Ich bin glühender Europäer. Aus diesem Grunde bin ich gegen die EU in Brüssel, weil ich Europäer bin. Deshalb ist es so wichtig, dass diese Ver
Schau dir an, wie viele Menschen da waren. Das war 2014 wirklich, als ich das gesehen habe. Ja? Und das sind ja jetzt ja alles Bilder, die unser Superkameramann Jan eingefangen hat. Ja, als ich die hier am Schnittplatz hatte, dachte ich mir, wow, das, sowas gab es ja vorher nicht. Diese Anzahl von Menschen hätte ich mir schon viele Jahre vorher bei 9/11 gewünscht. Ja? Aber 2014 waren sie plötzlich alle auf der Straße. Und ich habe mir das ja auch die ersten Wochen angeguckt, wie gesagt. Und habe eben mir auch die Frage gestellt, wer ist das? Ja? Und dann habe ich festgestellt, das sind unsere Zuschauer. Ja? Das war so der gemeinsame Nenner, den ich bei allen Leuten, die da auf der Straße waren, irgendwie noch so feststellen konnte. Natürlich kannten die nicht alle Nuviso, aber das ist so der typische Nuviso-Zuschauer damals gewesen. Ja? Leute, die sich im Internet alternativ informieren. Ja? Und das hat mich sehr beeindruckt. Damals dachte ich wirklich, ja, jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's los. Und wir waren natürlich auch stolz wie Bolle, dass der Initiator dieser Sache, Lars Merholz, uns ein Interview gegeben hat. Ja. Man muss sich ja vorstellen, das ist ja so vergleichbar mit Querdenken und Michael Ballweg. Ja. Der Lars Merholz war
Ja.
sozusagen der Michael Ballweg von 2014. Ja. Und die Medien haben nicht lange auf sich warten lassen, ja, mit der Nazi-Keule.
Ich wollte gerade sagen, das Erste, was ich damals überhaupt gelesen habe, war sozusagen nicht über die Mahnwachen, sondern auf Facebook haben sich Leute unter ARD und ZDF-Beiträgen immer beschwert, dass diese Mahnwachen geleugnet werden und dass es keine Berichterstattung dazu gibt, so als ob da 200 Leute stehen. Und dann habe ich immer irgendwie so gedacht, also ich sehe jetzt zum 25. Mal heute unter einem ganz normalen ARD-Monitor, Mittagsmagazin-Beitrag, so Leute, die von diesen Mahnwachen, was ist das eigentlich? Und dann hat man so gemerkt, das hat halt damals schon, bevor man es diskreditiert, berichtet man erstmal nicht. Weil vielleicht wird es gar nicht groß, ne? War so die Taktik.
Wir haben ja vorhin Gandhi gesehen, ja. Gandhi schreibt man ja dieses Sprichwort zu, ja, zuerst ignorieren sie dich, dann wirst du lächerlich gemacht, dann wirst du bekämpft und im vierten Schritt gewinnst du. Ja.
Das heißt, am Anfang ignorieren sie dich und eigentlich ist man schon einen Schritt weiter, wenn man bekämpft wird. Ja.
Da ist man sogar schon zwei Schritte weiter.
Zwei Schritte weil, weiter.
Zwischendurch kommt noch die Lächerlichmachung. Ja. Mhm. Und alle Schritte hat man bei den Mahnwachen wunderbar gesehen innerhalb weniger Wochen. Ja. Wir haben ja acht solche Teile gedreht, wie gesagt. Und die sind sehr spannend, tatsächlich jetzt nochmal fast ein Jahrzehnt später anzuschauen. Ja. Eine ähnliche Entwicklung genommen wie auch Querdenken. Es gab Parallelen, es gab aber auch große Unterschiede. Aber kommen wir vielleicht später noch zu sprechen drauf.
Alright. Veranstaltungen, wie sie hier stattfinden, durch ganz Europa kursieren. Denn das System hat vor einem Angst, vor Europa. Denn von Europa geht die Gefahr des Friedens aus. Und wir haben die Möglichkeit dazu.
Das sind Menschen, die Frieden wollen, ganz einfach. Und ich glaube, das sind alle Menschen, und zwar aus allen Schichten der Bevölkerung. Das sind Familienväter, Mütter, Kinder, ganz normale Arbeitnehmer, das sind Unternehmer, es sind übrigens auch viele Politiker.
Wir müssen in der analogen Welt zusammenkommen. Im Internet ist gut als Impuls, aber wir müssen jetzt in Echtzeit zusammenkommen. Wir müssen uns in die Augen schauen und uns die Hände geben können, um unsere Glaubwürdigkeit uns zu bestätigen und uns zu überprüfen. Und nur so entsteht eine Kraft, die den Krieg auch wirklich stoppen kann.
Was wir in den letzten Wochen erlebt haben, haben wir seit der Kuba-Krise 1962 nicht erlebt. Die Welt steht am Abgrund und die NATO-Staaten spielen mit dem Feuer. Und in der Situation ist es wichtig, dass wir alle aufstehen und sagen, wir machen da nicht mit. Wir wollen keine deutschen Soldaten an der Ostfront haben, keine Schlachtschiffe in der Ostsee und keine Bomber in Polen.
Da muss ich jetzt was zu sagen, weil es hat halt genau 9 Jahre gedauert ab dieser Bilder, ne? Bis das Szenario eingetroffen ist, muss man sich auch mal vor Augen halten. Ja,
ja, man könnte jetzt mit Fug und Recht sagen, tja, die hatten damals recht, ja, vor der beschriebenen Angst vor einem Konflikt in Europa. Und auch damals hat man offenbar schon die Wahrnehmung gehabt, ja, aller der, die da auf der Straße sind, dass die NATO da offensichtlich Russland in den Krieg reinziehen will. Ja. Also da erinnere ich mich noch ganz genau, wie viele das damals analysiert haben. Und das waren eben nicht nur die Bösewichte wie Jürgen Elsässer, ja, das war auch Evelyn Hecht-Galinski zum Beispiel, die das so analysiert hat. Und Jürgen Elsässer 2014, da war das Kompaktmagazin, glaube ich, knapp 2 Jahre alt oder so. Und man wirft es ihm ja vor, dass er das dann versucht zu instrumentalisieren, solche Bewegungen. Aber ganz ehrlich, damals hat er die Bewegung mit groß gemacht, ja, mit der Kompaktleserschaft zum Beispiel, ja. Also das muss man halt auch anerkennen. Und er ist ja einer derjenigen, die ja wirklich komplett abgesägt wurden vom Mainstream, ja, absolute Persona non grata. Und ich habe ja ein paar Jahre mit ihm zusammen auch gearbeitet, damals zu diesen Zeiten, viele Interviews gemacht. Und ich muss sagen, was er damals gesagt hat, das war inhaltlich oftmals ins Schwarze getroffen. Ja, seine Rhetorik ist sehr polemisch. Ja, das ist auch was ich in unseren eigenen Kreisen kritisiere. Aber so what? Ich finde und fand damals zu diesem Zeitpunkt, 2014, war das eine sehr solide, gute Arbeit, die er da gemacht hat. Ja. Gebe ich gerne zu, ja, auch wenn man sich damit natürlich in vielen Kreisen auch unbeliebt macht. Aber dazu stehe ich auch. 2015 hat Kompakt dann halt mit der Flüchtlingskrise nochmal eine andere Ausrichtung genommen. Das habe ich dann nicht mehr mitgemacht. Das war aber meine freie Entscheidung. Aber ansonsten muss ich da mal eine Lanze brechen. Ja.
Und Es heißt ja zurzeit oft auch, ich hatte jetzt wieder das Rubicon-Gespräch, da war dieser Michael Andrik, den ich sehr feiere, dabei, der auch gemeint hat, wenn man in deutschen Talkshows sitzt, dann muss man ja so tun, als ob die Geschichte am 24. Februar 2022 angefangen hat. Die Geschichte an sich und vor allem die russisch-ukrainische, sie hat sogar, es gab 2014 war es, ne? Wir reden bei den Mahnwachen von 2014. Da gab es ja schon diese ganze Ursachenanalyse so viel vorher. Also das ist immer das, worauf Leute ja verweisen, wenn sie sagen, dieser Konflikt begann nicht 2022 und auch nicht 2020, sondern zu dieser Zeit gab es schon Mahner und daher ja der Name Mahnwachen. Man wollte es gar nicht so weit kommen lassen. Dann schauen wir mal weiter.
Ich will keinen Krieg, ich will Gerechtigkeit und Frieden auf der Welt. Und irgendwas muss man dagegen tun. Und was kann man anderes dagegen tun, als gemeinsam auf die Straße zu gehen?
Ich bin hier, weil ich es einfach unerträglich finde, was die Politik zurzeit mit den Menschen betreibt. Sie belügt sie, sie ist korrumpiert, sie lässt überhaupt nichts mehr zu. Die Parlamentarier haben sich hinter den Parlamentsvorschriften versteckt.
Hier sieht man keine Fahnen, ja, hier sieht man Leute und ich denke, das ist eine Bewegung aus der Mitte des Volkes und da ist einfach eine gewisse Wut da über Desinformation, über die geführten Kriege.
Frieden ist natürlich der größte.
War das ein alter Bekannter oder habe ich das richtig erkannt? Weil der natürlich. Kam gar keine Bauch, das war so ein Bürger von der Straße quasi damals noch oder habt ihr euch gekannt? Ja,
nein, Wojna, den kannte ich damals schon seit 7 Jahren.
Der größte Feind der Kriegswirtschaft. Und mittlerweile ist es ja so, dass das die dominante Wirtschaft auf dieser Welt ist.
Die USA beispielsweise soll ja auch verschuldet sein in diesem Finanzsystem. Wer hat die Macht über die USA? 17 Billionen Dollar zu verlangen. Und da müssen wir natürlich mal ein bisschen auf das Finanzsystem schauen. Wo kommt das Geld eigentlich her? Wer hat es hergestellt? Wer hat die Macht über die USA? Wer hat die Macht über die Politiker? Ihnen das Geld zu leihen und von denen dann zu verlangen, was sie dafür tun sollen, damit sie nächstes Jahr wieder neue Kredite kriegen. Die FED. Danke. Ja.
Wenn Sie mal ins Parteiprogramm schauen der großen Parteien, die heute im Bundestag sitzen, da steht überall Wettbewerbsfähigkeit drin. Wir sollen also alle gegeneinander in Wettbewerb treten. Da steht nichts von Kooperation, da steht Wettbewerb. Und das ist schon auch schon eine Form des Kampfes, der dann im Großen natürlich zwischen den Nationen dann auch im Krieg münden kann.
Was wussten Sie vor 20 Jahren vom Finanzsystem? Was wussten Sie vor 20 Jahren über die gleichgeschalteten Medien? Alles, was Sie vor 20 Jahren noch wussten, das wussten Sie entweder aus der Zeitung, aus dem Fernsehen oder aus dem Radio. Oder vielleicht noch aus Büchern und aus der Schule. Was sich seit 20 Jahren geändert hat, ist, heute gibt es das Internet. Und ich glaube, alle, die heute hier stehen, stehen hier, weil es das Internet gibt.
Das Internet ist nicht der Underground, das Internet ist auch nicht Neuland und dort kommen Leute zu Wort, die man eigentlich in den öffentlichen rechtlichen Medien senden müsste, die aber nicht nehmen, weil diese Stimmen will man nicht. Und wenn die aber jetzt im Internet sind, dann bedeutet das...
Ich bin ja jetzt nicht vollkommen irgendwie in der Pubertät gewesen, ich habe das auch als bewusster Erwachsener miterlebt. Und ey, dieses Gefühl, dass aus diesem Internet so eine Aufklärungsbewegung entsteht, die war damals so geil. Dieses Gefühl war so stark, das war so universal da bei den Menschen, dass es gerade passiert. Weil du meintest doch auch gerade eingangs, du hattest das Gefühl, jetzt geht's los. So.
Ja, hatte ich. Ken Jebsen, der jetzt hier gerade steht im Vietnamhaus in Berlin irgendwie, wo damals Kompaktveranstaltungen stattfanden, ja, die Ken Jebsen ja auch lange Zeit moderiert hat, ja, Kompakt Live. Er und Jürgen Elser, sie standen ja zu genau dieser Zeit zusammen auf der Bühne, einmal im Monat, haben da was moderiert, nur Wieso hat es gefilmt und online gestellt. Und das war eigentlich wie so ein Triumvirat, hatte ich das damals wahrgenommen. Ich dachte, das ist so Kompakt, Ken FM, nur Wieso. Bäm! Und dann sind so viele Leute auf die Straße gegangen, weißt du? Und natürlich war uns da auch irgendwo klar, dass wir das natürlich irgendwie befeuert hatten, weil Ken FM Kompakt, nur Wieso hatte zu der Zeit mit Sicherheit die meiste Einschaltquote in den alternativen Medien. Ich glaube, so sehr viel mehr gab es 2014, ehrlich gesagt, auch nicht. Und die Leute, die da auf der Straße waren, haben eins dieser drei Medien konsumiert, mindestens. Und Ja, deswegen dachte ich zu diesem Zeitpunkt tatsächlich, jetzt geht's los. Ja. Die Einigkeit zu diesem Zeitpunkt, wo dieser erste Film gedreht wurde, die war gigantisch, so wie du es gerade beschrieben hast. Ja, dass da eine unfassbare Energie da war und ein mega großes Moment. Ja. Mhm. Dieses Moment habe ich auch wahrgenommen und ich dachte mir, jetzt geht's los. Und ging es ja auch. Nur die Richtung war mir damals noch nicht klar. Ne?
Okay, guter Teaser. So.
Nicht, dass die weniger glaubwürdig sind, weil auch die Öffentlich-Rechtlichen sind ja im Internet. Und man kann durchaus im Internet auch Articom angucken, Asia Times lesen, New York Times lesen, unterschiedliche. Und wenn man sich mal anschaut, wer jetzt gerade hier, glaube ich, einen Preis bekommen hat, Whistleblower-Preis bekommen hat oder für guten Journalismus, da waren keine deutschen Medien dabei. Das war, glaube ich, die New York Times oder die Washington Post und Greenwald, ja, also das britische, der Guardian. Kein deutsches Medium war dabei. Warum nicht? Weil wir uns hier nicht mit Ruhm bekleckern.
Die Massenmedien und die Blockparteien verlieren aktuell die Kontrolle über die veröffentlichte Meinung.
Die Menschen haben ein gesundes Misstrauen und wir sehen es überall. Das ist inzwischen, gerade was die Krise mit der Krim angeht, einen großen Graben gibt zwischen der veröffentlichten Meinung und der öffentlichen Meinung.
Guten Abend, Frau Dittfurt. Das Internet ist ja ein sehr schwer beherrschbares Spielfeld. Man weiß nicht genau, wer sich da alles so beteiligt. Wie haben Sie denn da gelernt, jetzt die Spreu vom Weizen zu trennen?
Naja, mein Handwerkszeug ist Sprache und ich schreibe ja, ich mache seit, weiß ich, 30 Jahren oder länger antifaschistische Arbeit und beobachte bei den ganzen Zeit, wie sich sozusagen jetzt eine Querfrontstrategie entwickelt hat. Das heißt, offen faschistische Kreise haben sich überlegt, wie rekrutieren wir bis hinein in alternative und irgendwie linke Kreise und haben sich in ihrer Sprache gemäßigt, haben sich neue Begriffe ausgedacht und diese Codes muss man kennen. Wenn zum Beispiel der Organisator der Friedensdemos Lars Meerholz sagt, in einer Rede, kann man bei YouTube ja sehen, dass in den letzten 100 Jahren alle Weltkriege, alle großen Probleme der Menschen rückzuführen seien, und zwar wirklich alle weltweit, auf die amerikanische Federal Reserve Bank, dann deutet er damit in diesen Kreisen an, jüdische Weltverschwörung.
Ey, es ist so geil, weil diese ganzen Begrifflichkeiten sind immer noch eins zu eins die gleichen. Du hast dieses Antifa, Querfront, die Seite, die auf der Bühne stand, benutzt so Wörter wie veröffentlichte und öffentliche Meinungen, Blockparteien. Und dann hast du so dieses, ja, das ist per se antisemitisch, was wir jetzt zuletzt bei Ganser wieder erlebt haben. Also eigentlich seit 2014 haben sich diese Kampfbegriffe so etabliert, auch die noch genau dieselben sind.
Ja, und Frau Dittfurt, ja, hat sich schon immer berufen gefühlt in dieser Rolle. Aber ja, sie hat dann halt eben gesagt, an Kritik, was da von der Bühne geäußert ist, sind halt versteckte Codes für versteckten Antisemitismus. Und vor allen Dingen, wenn man halt die FED kritisiert. Ja. Und das war ja so der erste große Fettnapf, in den Lars Meerholz unbedarft und naiv reingetreten ist, ja, die Federal Reserve Bank zu kritisieren und dann auch, Gott bewahre, noch Namen wie Rockefeller oder Rothschild auf der Bühne zu nennen. Ja. Das geht ja gar nicht so nach dem Motto. Und da hat sich die Dittfurt ja natürlich voll drauf gestürzt und der Lars Meerholz wusste gar nicht, wie ihm geschah. Ja.
Jetzt kommt da eine Person aus der Versenkung, die ich nicht kenne und die sich gerade zum Hobby gemacht hat, mein Leben zu zerstören. Ich bin ein ganz normaler Mensch, der auf die Straße geht und sagt, hier stimmt was nicht. Und dann kommt diese Frau und macht das, ich verstehe es nicht.
Die Tagesschau hat mich als Idioten dargestellt. Und das kann ich einfach nicht auf mir sitzen lassen, ihr Lieben. Ich bin 34 Jahre jung. Ich springe seit 10 Jahren aus Flugzeugen. Ich bin Geschäftsführer einer GmbH. Ich hatte eine Computerfirma mit 18 Jahren. Ich war in verschiedenen Parteien. Ich bin immer politisch engagiert gewesen und absolutes Interesse für die Wirtschaft und diese ganze Systematik. Nur wenn man bestimmte Sachen nicht weiß, dann wird man es nie richtig verstehen. Und ich habe Anfang des Jahres bestimmte Sachen verstanden. Und deswegen stehen wir jetzt hier.
Sie haben sich ja mit dieser Bewegung intensiv befasst. Wer steckt dahinter? Oder wer steckt hinter diesen Aufrufen? Eine einheitliche Bewegung oder sind das so verschiedene Aktivisten, einzelne?
Das sind so verschiedene Ebenen. Also, um es ganz kurz zu kriegen, es sind drei Namen im Moment relativ wichtig. Das ist ein Propagandist, ein Radiomacher, ein früherer Ken Jebsen, der auch unter anderen Identitäten auftritt.
Ich habe von dieser Frau, wo es ihr doch so um den Kampf gegen das braune Gedankengut geht, um die neue Rechte, die zu bekämpfen, wo sie Angst vor dem Faschismus hat, ich habe von dieser Frau noch keine einzige Zeile gehört über die Swoboda-Beteiligungsregierung in Kiew, was echte Faschisten sind. Nichts! Diese Frau ist nicht glaubwürdig. Unser Ziel ist, dass es nicht zu einem militärischen Konflikt mit Russland kommt. Das ist das primäre Ziel. So, aber im Moment kümmern wir uns nicht darum. Im Moment schlagen wir uns, der das sagt, wo in welche Ecke. Das lenkt uns vom eigentlichen Ziel ab. Und deswegen nochmal die Frage, wer hätte etwas davon, wenn uns das vom eigentlichen Ziel ablenkt? Denn wenn man die Nachrichten parallel verfolgt, Deutsche schicken die ersten Schiffe mit, die ersten Kampfjets sind in die Richtung gegangen. Das ist das, was passiert. Darüber reden wir aber nicht. Darüber schreibt man in Frankfurt nicht, sondern das ist alles egal. Sondern man sagt, was sind das für komische Typen auf der Straße? Die sind ja bestimmt verstrahlt, weil ich kenne sie nicht. Und dann gehören die bestimmt der Gruppe, außer sind das zu wenig. Darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir uns massiv auf einen militärischen Konflikt zubewegen. Hat diese Nation nichts anderes zu tun, wie auf Journalisten wie mich einzuschlagen? Ist das wichtiger als die Kriegssituation in der Ukraine? Ich finde es absurd. Ich finde es absurd.
Was ist das für eine antifaschistische Einstellung, die den realen Faschismus ignoriert und stattdessen Friedensaktivisten als Faschisten erfindet?
Dann gibt es Jürgen Elsässer, der mal Kommunist war und heute glühender Antisemit und Schwulenfeind ist, und sein Magazin Kompakt.
War das nicht justiziabel, was sie da gesagt hat? Ich glaube, oder?
Ja. Das Münchner, irgendein Münchner Gericht hat entschieden, dass Frau Ditfurth Herrn Elsässer natürlich nicht als glühenden Antisemit diffamieren darf.
Seitdem passt man auch so ein bisschen auf mit glühender Antisemit, selbst im Mainstream. So, okay, interessant.
Und als Organisator übrigens, dieser Friedensdemos gibt es jetzt...
Damit es nicht unerwähnt bleibt, Jürgen Elsässer ist kein Schwulenfeind, ja, also völliger Nonsens.
Ach, das hat sie auch noch dazu gesagt gerade.
Ja, ja.
Okay. Lars Meerholz, der so tut, als sei er ein unschuldiges Individuum, aber offensichtlich der Hintergrund rechtsesoterischer Kreise wie Zeitgeistbewegung oder faschistischer Kreise wie Reichsbürger hat.
Abseits von dem, was meine Anwälte unternehmen.
Reichsbürger haben ja ganz viele Menschen erst 2021 für sich entdeckt. Also ich glaube, Das war damals noch echt so ein Nischenbegriff, ey.
Und vor allen Dingen auch das, was der Ken Jebsen vorhin gerade gebracht hat, das erinnerte mich so an das, was Wagenknecht kürzlich von der Bühne sagte, ja, wo sie den Melnik kritisiert hatte und dass der hier mit Bandera und so weiter kommt, weißt du? Und der Jebsen, der Ditfurth damals vorgeworfen hat, sie würde die Swoboda-Partei ja gar nicht kritisieren als Antifaschistin und so weiter. Das ist wirklich dasselbe Spiel, weißt du? Eigentlich schon fast dieselben Protagonisten. Ja. Ist schon fast ein bisschen wie... Corona, was ja eine Neuauflage der Schweinegrippe 2009 war, wo auch schon Wodak und Drosten die Protagonisten gegeneinander waren. Ja, erstaunlich, wenn man mal so in den Archiven gräbt.
Ja, man denkt, also würden die Leute nicht alle 10 Jahre jünger aussehen, könnte man auch denken, das sind irgendwie Aufnahmen von vor einem Jahr, als der Ukraine-Krieg losging, 2022, weil so... Es ist unfassbar, es sind die gleichen Begriffe, selbst Swoboda-Partei, wie kann man die Nazis in der Ukraine nicht sehen und so. Wir haben die gleichen Debatten heute wieder auf Twitter und Facebook und so weiter.
Habe ich keinen Groll gegen die Frau. Ich wünsche ihr gute Besserung. Aber ich fordere sie verdammt nochmal auf, sich der Diskussion zu stellen.
Also ich habe schon damit gerechnet, dass eine Friedensbewegung nicht einfach so läuft, ne? Aber dass natürlich die Linken mich als rechts, radikal, extrem, esoterisch, wie auch immer darstellen, nur weil ich sage, das Wirtschaftssystem ist schlecht. Lasst uns mal drüber nachdenken, ob wir eine andere Möglichkeit finden und weil ich immer von Liebe rede. Also ich meine, wenn Liebe heutzutage schon esoterisch ist, dann verstehe ich auch die Welt nicht mehr. Liebe ist das Wichtigste auf der Welt.
Ist Frieden ein rechtsradikales Thema?
Ja, offensichtlich ja. Esoterisch scheint ja auch ein rechtsradikales Thema zu sein. Oder Familie. Ich weiß ja nicht, welche Begriffe man noch rechts belegt. Also früher war das ja mal so, dass die Rechten ganz anders waren. Mittlerweile sind ja alle linken Themen auch schon rechts besetzt. Also das ist mittlerweile an Absurdistan gar nicht mehr überschreiten. Das ist einfach unglaublich, was da läuft. Und da fehlen einem, wie man schon merkt, sogar mir die Worte, was relativ selten der Fall ist.
Also ich stand ja neben Lars Meerholz, Andreas Popp und Ken Jebsen im Zentrum der Hetze und deswegen bin ich sehr froh, dass ich mal etwas Prinzipielles sagen kann zum Thema, ist der Frieden rechts oder ist der Frieden nicht eine Aufgabe für alle vernünftigen Menschen und in der Tradition sogar eher links. Und ich werde natürlich auch was sagen zur Situation in der Ukraine und zur Kriegsgefahr und warum wir Deutschen uns da gut tun, uns rauszuhalten und warum die Mehrheit in den Meinungsumfragen auch sehr erfreulich ist in diesem Zusammenhang.
Und das alte Spiel, teile und herrsche, funktioniert nicht mehr. Wir lassen uns nicht mehr gegeneinander stellen, die meisten hier auf dem Platz, mich eingeschlossen. Wir halten nichts mehr von den alten Kategorien links und rechts. Wer uns als Rechte beschimpft.
Was denn, du schüttelst den Kopf?
Achso, ich glaube, du zeigst manchmal einfach so, weil du zustimmst oder so. Und ich denke immer, du sagst, da muss ich jetzt was zu sagen.
Ja, sorry. Ich melde mich quasi an, aber lass dann immer den Gedanken gerne zu Ende reden. Aber gerade hier, weil er sagt, wir lassen uns nicht mehr spalten in links und rechts. Das war 2014. 5 Jahre vorher, 2009, im August, hatte ich in Leipzig ein großes, so eine Geopolitik-Konferenz, hatte ich die genannt. Da waren 700 Leute oder so da. Jürgen Elsässer war einer der Referenten und der hat dann damals gesagt, 2009, wir dürfen uns nicht auseinander dividieren lassen in Linke und Rechte. Ja. Mhm. 2014 steht er dort in Berlin vor 5000 Leuten und sagt, wir dürfen uns da nicht spalten lassen in Links und Rechts. Und nur wenige Wochen später werden die Mahnwachen genau dieses Schicksal erfahren, ja, dass sie in Links und Rechts gespalten wurden. Ja, was dann aber eben diese alternative Medienlandschaft wiederum im Endeffekt begünstigte. Ja, hat dann eine Weile gedauert, bis sich daraus dann sozusagen was Neues formiert hat. Aber das hatte dann tatsächlich den Anspruch, nicht nur in eine Gegenmeinung zu sein mit einer Ausrichtung, ja, sondern eine pluralistische Medienlandschaft, eine pluralistische alternative Medienlandschaft. Ja. Das haben die Mahnwachen bewirkt. Aber ja, seine Hoffnung ist leider nicht aufgegangen und Jürgen Elsässer ist ja auch nach wie vor, ja, genau eben an dieser Querfrontstrategie dran. Ne? Er sagt da ganz klar, ja, das könnte Teil der Lösung sein. Wenn es nach ihm ginge, glaube ich, würde er sofort mit Sarah Wagenknecht da eine Partei gründen. Ja? So schätze ich ihn ein. Weiß ich natürlich nicht, will ich ihm jetzt nicht unterstellen. Aber grundsätzlich ist die Querfrontstrategie zwar absolut mega mäßig geframed, auch durch die Geschichte, aber was ist denn eigentlich falsch daran, ja, wenn es ein ideologisch parteiübergreifendes Bündnis gegen einen noch größeren Feind gibt, so wie das ja 33 oder wann es war ja auch noch der Fall war, ja, wo man das versucht hatte zu verhindern mit einem Querfrontbündnis. Was dann passierte. Hat nicht geklappt, aber man hat es versucht. Und zwar eigentlich richtig, oder? Rede ich mich gerade um Kopf und Kragen.
Absolut. Die Konzeption von links und rechts aufzugeben, klingt total nachvollziehbar. Kann ich auch immer noch total verstehen. Ist halt interessant, dass wird jetzt schon ein bisschen abstrakt, aber das generell, es scheint ja so, dass selbst Leute, die sich einig sind, wenn sie lang genug zusammen sind, gibt es irgendeinen Streitpunkt, der dann meistens zu einer Spaltung führt. Also du hast wahrscheinlich auch in jedem Kaninchenzüchterverein oder Leute, die miteinander irgendwie Karten spielen, hast du dann irgendwann mal so, dann gibt es so zwei Lager. Und das ist halt auch menschliches Phänomen, glaube ich einfach, oder menschliche Erfahrung. Und in dem Fall, da kommen wir vielleicht aber auch noch drauf, es gibt ja auch sowas wie menschliche Egos und es gibt Machtbestreben, auch innerhalb von Leuten, die sagen, wir wollen vielleicht gar keine Macht. Aber schauen wir mal weiter.
Der geht vor nach dem Neusprech aus George Orwells 1984, wo es ja auch hieß, Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei und Unwissenheit ist Stärke. Aber wir wissen es besser. Krieg ist Krieg und Frieden ist Freiheit und unser Wissen bricht ihre Stärke.
Also ganz stark in diesem Kreis sind Verschwörungstheoretiker, Truther, sogenannte Ideologen aller Couleur. Leute, die sich beziehen auf alternative Bewegungen, wie etwa Anhänger von Silvio Gesell. Man kann es gar nicht aufzählen. Das große Gemeinsame ist immer die Behauptung, wir sind für den Frieden und Schuld ist eine jüdische Weltverschwörung.
Aber
darauf kommt es immer wieder zurück.
Der Begriff die neue Rechte wird einfach nur generiert, um die Bewegung zu diskreditieren. Man kann die nicht verorten, man kann die nicht beeinflussen, die Leute, die hier stehen, weil das einfach, wie gesagt, Leute aus der Mitte der Bevölkerung sind, die enttäuscht sind von der Medienberichterstattung. Und wie soll man die lenken, wie soll man die leiten, wenn das immer mehr werden? Da weiß man gar nicht mit umzugehen.
So, zeigt mal bitte auf, wer von euch gehört denn zu neuen Rechten? Wie? Ein Verfassungsschützer ist da. Ja, wunderbar. Klasse. Super, also einer vom Verfassungsschützer ist da. Ja? Und wie viele zeigen mir ihren Stinkefinger gegen Antisemitismus und Fremdenhass? Das ist die Antwort, Frau Dittfurt. Das ist das Statement, das du nicht leugnen kannst.
Also das, was hier eingefordert wird, das ist ein Statement gegen Fremdenhass, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, ja, und vor allem gegen Krieg, denn Krieg tötet Menschen. Und wenn hier Leute stehen, die sagen, unser Hauptanliegen ist es, Kriege nicht entstehen zu lassen und Kriege nicht weiter zu kolportieren und zu hofieren, als wären sie Normalitäten, dann sind das Menschen, denen ich mich anschließen möchte, solange sie keine Nazis oder Rechtsradikale sind, und die konnte ich nicht erkennen.
Inwieweit hängen denn diese Aktivitäten im Netz mit Aktivitäten von rechten Parteien zusammen?
Also man sieht die Verbindung zur NPD, man sieht Verbindung zur AfD, man sieht auch dieses riesige Spektrum. Das ist auch ein Spektrum von Leuten, würde man die in einen Saal sperren und die Tür zumachen, würden die sich wahrscheinlich verprügeln. Aber im Moment haben sie entdeckt, dass sie mit diesem antisemitischen Grundkonsens relative Reichweiten kriegen, auch in digitalen Netzen, rein in Köpfe von zum Teil sehr unbedarften Leuten oder auch von Leuten, die sich die unter Krisen oder allen möglichen Problemen des Lebens leiden, aber sich nicht damit auseinandersetzen wollen, sondern irgendwie einen Schuldigen finden. Und der Schuldige sind dann eben Verschwörungen und dahinter stecken immer die Juden. Also so einfache. So.
Das hast du übrigens bei Corona auch immer, dieses Narrativ, das sind Ungebildete und so die Abgehängten der Gesellschaft, was mehrmals widerlegt wurde. Menschen, die auf Corona-Proteste gegangen sind, sind überwiegend aus Bildungsschichten gekommen und hatten sich extrem gut informiert und hatten eine hohe Medienkompetenz. Gab es mehrmals im Mainstream.
Es gab ja auch Umfragen unter den Querdenkern, aus welchen Parteien die so kommen. Ja? Und da waren sehr viele Grüne und Linkswähler auch mit dabei. Und so habe ich das damals auch wahrgenommen. Ich glaube, damals war es noch mehr. Einfluss von AfD habe ich damals eigentlich nicht wahrgenommen oder zumindest nur so weit, wie das eben auch die Grünen und die Linken versucht hatten, das zu vereinnahmen. Aber es gab kaum diese Vereinnahmungsversuche von irgendwelchen Parteien, weil alle Parteien erstmal vorsichtig waren und nicht so genau zuordnen konnten, was ist denn das für ein Klientel. Und im Übrigen, diese Mahnwachen haben sich meiner Beobachtung nach im Kern aus dieser Trufer-Bewegung, die sich wiederum 9/11 zum Thema gemacht hatte, gespeist. Und das waren auch die, die anfänglich alternative Medien konsumiert haben, weil die allerersten alternativen Medieninhalte nun mal 9/11 überwiegend zum Thema hatten. War bei mir ja auch so. Ja? Mein erster Film unter falscher Flagge. Dieses Milieu, ist damals mit auf die Straße gegangen. Und das ist nicht AfD. Ja. Ich erinnere mich, wir hatten auch schon viele AfD-Leute vor der Kamera, ja, die wir dann auch mal gefragt hatten, was sie denn so von 9/11 halten. Ja, Roberts berühmter Lackmustest, ja, WTC-7. Und ich muss mal sagen, die haben sich alle bis aufs Messer blamiert, ja, bei dieser Frage. Und seitdem ist das für mich auch nicht wirklich Thema, diese Partei. Es reiht sich halt ein in ein Parteiensystem. Aber die Vereinnahmungsversuche, die hier Frau Dittfurt unterstellt, die hat es nicht gegeben. Ja? Und ob da mal der eine oder andere NPD-Fuzzi in Berlin auf die Demo geht, ja, mein Gott, also daraus jetzt irgendwelche Schlüsse zu ziehen und Verbindungen herzukonstruieren, Frau Dittfurt, das ist verschwörungsideologisches Denken. Ja, genau das. Ja. Irgendein NPD-Fuzzi fotografiert und sofort ist das der Parteikader von Lars Mehrholz und ein Montagsmahnwachen oder wie. Ja. Also das ist ja eigentlich Verschwörungsgeschwurbel.
Ist auch interessant noch zum Abschluss, dass die AfD, muss man vielleicht noch kurz einordnen, war da gerade ein Jahr alt, 2014, hat überhaupt gar keine Rolle gespielt. Es war damals noch Lucke-Partei, gerade erst eher im Aufwind und hatte noch überhaupt nicht diesen Rechtsframe, weil sie am Anfang ja noch diese Europakritik im Kern hatte.
Europakritische Partei, ja.
Genau, die wurde so als, ja, so ein bisschen gefährlich und greift das Establishment an und bürgerlich konservativ geframed. Aber das ging ja erst los mit dem Wandel dann nach Luckes Rücktritt, dass es ganz klar war, die AfD ist rechtsextrem. So anders drunter geht's ja heute gar nicht mehr im Mainstream und in der öffentlichen Wahrnehmung. Deswegen hat Jutta Ditfurth hier auch noch NPD mit reingeworfen, weil wer benutzt denn heute noch die NPD als Schlagwort? Das brauchst du ja gar nicht mehr. Es reicht ja AfD heute. Da weiß ja schon jeder, das sind die Bösen. Also NPD spielt ja gar keine Rolle mehr im politischen Diskurs. Wir schauen mal weiter, ja?
So schlicht läuft das zum Teil.
Was ist denn das überhaupt für ein krankes Denken? Das ist mir doch total egal. Darf ich jetzt über keine Firma mehr was sagen? Muss ich mir erst angucken, wer da, welche Religion der Geschäftsführer hat? Aber das verstehe ich nicht. Entschuldigung.
Und warum soll es Antisemitismus sein, wenn man darüber spricht, wie diese winzig kleine Schicht von Geldaristokraten die Federal Reserve benutzen, um die ganze Welt ins Chaos zu stürzen? Das hat doch nichts mit Religion zu tun. Die Liste hat doch gezeigt, da gibt es Juden, da gibt es Christen, da gibt es Moslems, da gibt es alle möglichen Religionen unter diesen Geldsäcken. Und am Schluss glauben die an keinen Gott, an keinen Allah und an keinen Jahwe. Die huldigen nur dem einen Götzen, dem kalten Mammon.
Die Religion spielt für uns keine Rolle. Ob ich Christ bin oder Heide. Übrigens, ein Heide glaubt auch an etwas. Der glaubt nämlich daran, dass er nichts glaubt. Und ich sehe so, dass alle Juden, alle Moslems, alle Buddhisten, alle Christen und alle Heiden und was es noch so alles gibt, ich kenne sie nicht alle, dass wir alle zusammenkommen. Jeder kann nach seiner Fasson glücklich sein, aber wir müssen zusammenhalten und merken, wo die tatsächlichen Gegner liegen. Lasst uns nicht mehr ausspielen, dick und dünn und Mann und Frau oder rechts oder links oder groß oder kleine, Raucher oder Nichtraucher. Ich bin übrigens eigentlich Nichtraucher und habe hier gerade 2 Zigaretten geraucht, weil ich so aufgeregt bin.
Na, holen Sie mich schon ab? Nö. Okay.
Wirkliche Helden brauchen wir nicht. Wir sind alle Helden. Wir müssen alle zu uns finden. Wir brauchen keine Führer. Ich stehe der Politik nicht zur Verfügung, in keiner Form.
Ich werde heute nicht auf eine Bühne gehen und ich werde auch zukünftig nicht mehr auf Bühnen gehen. Und zwar aus einem Grund. Was wir nicht brauchen, ist Personenkult. Wir brauchen keinen Personenkult. Und wir brauchen auch keinen neuen Anführer. Das brauchen wir nicht, weil jeder neue Führer könnte euch theoretisch in eine falsche Richtung führen, was immer dabei herauskommt, wenn man führt. Denn das, wo ich euch hinführen würde, theoretisch, würde euch in jedem Fall von euch wegführen. Das sollt ihr nicht. Ihr sollt den Weg nach innen gehen. Deswegen stelle ich mich nicht auf eine Bühne. Schaut euch selber an.
Wann sind wir genug? Sobald ein Einzelner auf die Straße geht und gegen Willkür protestiert, ist das ein Anfang. Und ich mache die Ernsthaftigkeit, ja, einer Bewegung nicht davon abhängig, dass ich sage, wenn 13.725 Leute da waren, dann ist das ernst zu nehmen. Also, die Menschen, die jetzt auf die Straße gehen und deswegen auch Montagsdemos, da gibt es in diesem Land ja eine Erfahrung, können durchaus dafür sorgen, dass eine Regierung destabilisiert wird, hinterfragt wird und man sagt, die da oben sind gar nicht auf unserer Seite. Das wissen die. Und die, die heute die Regierung stellen, sind hier nur deswegen an der Regierung, weil sie selbst durch eine vorherige Montagsdemonstration quasi an die Macht gekommen sind. Angela Merkel kommt aus einem Land, hat sich aufgelöst und dass sie heute in der BRD regieren kann, das hat sie den Montagsdemos zu verdanken.
Wir repräsentieren die Bevölkerung. Und das ist sehr wichtig, dass wir auch bei diesem beschissenen Wetter hier draußen stehen und den Leuten sagen, ja, das ist ein beschissenes Wetter, es regnet, aber gegen einen Bombenhagel ist das überhaupt nichts und deswegen stehen wir hier noch.
Es geht um den Frieden in Europa, aber so ein Krieg hat ja immer, das wird immer zum Flächenbrand. Und deswegen kann ich nur sagen, die Leute sollen weiter auf die Demos gehen. Und wenn sie sagen, wir glauben, da sind zu viele von denen, überhaupt kein Problem, dann kommt doch aus der anderen Ecke. Weil es geht um einen Frieden. Es gibt keinen rechten Frieden, linken Frieden, halbrechten Frieden, sozialistischen Frieden. Das gibt es nicht. Es gibt Frieden und Frieden ist unpolitisch. Frieden ist unpolitisch. Aber Krieg wird politisch benutzt. Es hat noch niemand einen Frieden inszeniert, um ihn politisch auszunutzen.
Wir haben ja die paradoxe Situation, dass alle früheren Kanzler, egal ob Schröder oder Helmut Kohl oder auch Helmut Schmidt, in der gegenwärtigen Krise sehr besonnen reagieren und alle sagen, man muss Russland mit einbeziehen und alle vor Sanktionen und erst recht vor Krieg warnen. Das heißt, sobald die Leute raus sind aus dem Amt, sind sie offensichtlich nicht mehr so gefesselt und nicht mehr so an der Leine der Amerikaner und der Finanzoligarchie und können freier sprechen.
Weil ich es nämlich selbst gemacht habe.
Was haben Sie gemacht?
Gegen das Völkerrecht verstoßen.
Sie haben arrondiert?
Nein. Als es um die Frage ging, wie entwickelt sich das in der Republik Jugoslawien, Kosovo-Krieg, da haben wir unsere Flugzeuge, unsere Tornados nach Serbien geschickt und die haben zusammen mit der NATO einen souveränen Staat gebombt. Ohne, dass es einen Sicherheitsratsbeschluss gegeben hätte.
Naja.
Moment. Ohne, dass es einen Sicherheitsratsbeschluss gegeben hätte. Das war einfach so. Ja. Und mein Vorvorgänger hat das auch schärfstens kritisiert.
Das kennst du ja den Ausschnitt bestimmt, ne? Wo Gerhard Schröder zugibt, gegen das Völkerrecht agiert zu haben. Aber was das Interessanteste ist, wie Josef Joffe ihm versucht zu widersprechen. Ja, das ist, ich meine, das ist der Altbundeskanzler. Der spricht davon, was er selber getan hat. Und der Chefredakteur der Zeit widerspricht ihm. Warum tut er das? Ja, weil der im Bewusstsein dessen, dass es eine Lüge ist, die ganze Zeit gelogen hat in seiner Zeit. Als Chefredakteur der Zeit.
Man merkt schon fast, wie Josef Joffe so denkt,
Scheiße, ja.
Schröder, was machst du gerade? Ich kann dir jetzt noch eine Chance geben, indem ich das so ein bisschen relativiere. Und Schröder spielt nicht mit. Und er denkt so, fuck.
Ja, genau. Sehr interessanter Ausschnitt. Der musste da natürlich noch mit rein an die Stelle. Ja.
Krass. Ja, war übrigens auch filmtechnisch schön gemacht mit den Einspielern. Und der Montage mit Jutta Ditfurth ist mir natürlich aufgefallen. Wollte ich nur kurz erwähnen. Schauen wir mal weiter.
Kritisiert, der ja auch nicht ganz weit weg ist von dem, was Ihre Zeitung macht. Hat das schärfstens kritisiert.
Helmut.
Und hat natürlich. Er hat gesagt, dass ohne Sicherheitsbeschluss das nicht geht seinerzeit.
Ja. Die NATO war früher mal ein Bündnis, um den Westen von der russischen Invasion zu schützen. Darüber muss man jetzt nicht mehr diskutieren, weil die Zeiten sind vorbei. Aber seit dem Ende der Bipolarität maßt sich die NATO die Rolle an als Weltpolizist. Und jetzt will sie alles niederkämpfen, was gegen die Globalisierung steht. Egal ob in Mittelasien, in Afghanistan, in Nordafrika oder eben jetzt in der Ukraine.
Eine Wertegemeinschaft nutzt nichts, wenn man bei der Verletzung von Werten nicht deutliche Kritik übt. Und genau das machen sie nicht. Ich bin kein Anti-Amerikanist, überhaupt nicht. Ich bin gerne in den USA, ich spreche dort gerne mit den Leuten. Aber eins sage ich Ihnen auch, Freundschaft, wie Sie sich vorstellen, gibt es nicht. Mit Duckmäusertum und Hasenfüßigkeit erreicht man keine Freundschaft, sondern das Gegenteil. Nur wenn wir eine gegenseitige Achtung, einen gegenseitigen Respekt herstellen, dann kann es eine wirkliche Freundschaft geben. Und dazu brauchen Sie den Mumm als Bundesregierung. Sie müssen der US-Regierung sagen, Schluss. Aus. Wir hören Snowden und wir schützen ihn. Und dann erst sind wir wirklich souverän. Und dann verhandelt mit uns bitte auf gleicher Augenhöhe. Und dann kriegen wir auch eine Freundschaft mit den USA hin. Was Sie machen, ist Duckmäusertum. Das kenne ich seit Jahrzehnten. Ich bin es sowas von leid.
Also manche Dinge sind gleich geblieben, aber manche Dinge haben sich um 180 Grad geändert. Denn so eine Rede aktuell von der Linken, völlig unmöglich. Auch nicht von Gregor Gysi selbst, der sich extrem zurückgenommen hat in den letzten Jahren, was diese Kritik angeht. Sehr auffällig. Ich weiß gar nicht, gibt es noch eine Partei, die diese imperialistische US-Hegemonie kritisiert, weil das macht die AfD auch nicht mit diesem Duktus, wie es Gregor Gysi getan hat.
Naja, die Wagenknecht halt in persona, aber eine Partei.
Genau, eine Person im Bundestag quasi noch. Ja, genau. Vielleicht sind es 5 an der Zahl insgesamt von der Linken oder so.
Ja. Haben Sie endlich mal den Mumm. Ja, und genau so sind Sie hier auch. Ist doch nicht zu fassen, ist doch das. Haben Sie endlich mal den Mumm. Imagine all the people doing life and peace. Yeah.
Die Leute müssen sich wieder vernetzen, die Leute müssen sich wieder persönlich treffen, die Leute müssen wieder miteinander reden. Und die müssen hier die Informationen austauschen, die sie aus dem Netz haben oder aus einem Buch haben. Hier ist der Platz, um sich zu treffen und mit den Leuten zu reden. Ey, guck mal, ich habe das gelesen, was sagst du dazu? Man ist nicht mehr alleine vom Rechner und sucht sich seine Informationen raus, sondern hier sind ganz viele, hier sind tausende von Menschen, die alle das Gleiche wollen, die alle gleich denken. Das ist super schön. Das ist wie ein Volksfest ohne Fest. Es ist eine Mahnwache, es ist immer noch was Ernstes hier.
Und ich sage euch, über diese Bewegung wird man irgendwann in den Geschichtsbüchern lesen und ihr werdet sagen können, ihr wart dabei, ihr habt sie gemacht. You must say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us.
So, der Abspann läuft, da kann ich ja quatschen. Ja, wie gesagt, das war der erste Teil von insgesamt 8 Teilen. Und der erste Teil war wohl sogar noch der optimistischste, ja. Wie ich es heute beschrieben hatte, da hatte ich zu dem Zeitpunkt das Gefühl, yay, jetzt geht's los. Ja. Aber schon ab der zweiten Episode, ja, taucht Spiegel TV auf. Und ab da wird es dann interessant, ja, wenn dann in der dritten Episode die Polizeischikanen losgehen, in der vierten Episode die Antifa auftaucht, ja, dann aber eben auch in Episode 7 mit Luke Rutkowski internationale Prominenz auftaucht und so weiter. Ja, das haben wir halt alles dokumentiert innerhalb dieser 2 Monate und es ist eine nette Serie. Und falls es die Zuschauer interessiert, dass wir sozusagen das jetzt hier fortsetzen, dann schreibt es halt mal in die Kommentare rein, dann können wir das vielleicht machen. Oder ihr sagt, nee, ein Teil reicht, dann schreibt auch das. Ja. Wir richten uns auch da ein bisschen nach euch, aber natürlich auch nach unserer Laune. Und Aaron, ich hätte fast noch einen kurzen Clip zum Abschluss, der ehrlich gesagt super gut dazu passt. Können wir den noch mit zeigen?
Ja, was denn?
So, müssen wir kurz einen Cut machen, glaube ich. Diese 2 Minuten, die Anstalt aus dem Jahr 2014.
Die Ukraine hat auch eine neue Regierung. Und mein Gott, sie ist so geworden, wie wir sie uns gewünscht haben, nicht wahr? Völlig frei von ausländischen Einflüssen. Neue Finanzministerin ist die amerikanische Investmentbankerin Natalie Jaresko, die zuvor im US-Außenministerium und in der US-Botschaft gearbeitet hat. Das Gute an ihrem neuen Job, der Chef bleibt der Alte. Neuer Wirtschaftsminister wird ein litauischer Finanzinvestor, der jetzt vor der schwierigen Aufgabe steht, das Land quasi an sich selbst zu verscherben. Nazis gibt es übrigens keine mehr in der Ukraine. Die sind jetzt alle in Jasenjuks Partei eingehegt worden. Tolle Sache, dass endlich gibt es auch pro-westliche Nazis. Und Nazis in die Regierungsverantwortung einzubinden, das hat ja auch in Deutschland schon mal ganz, ganz prima geklappt. Wunderbare Regierung, die dringend unterstützt werden muss bei der weiteren Bombardierung der Zivilbevölkerung im Osten des Landes. Und deswegen haben die Amerikaner, der US-Senat, vor kurzem eine Resolution 758 beschlossen, die Putin für die Wurzel allen Übels in der Ukraine hält und die Russland zu einer Gefahr für den Weltfrieden macht. Da kann einem ein bisschen Angst und Bange werden. Ähnlich gefühlt haben müssen sich über 60 Intellektuelle, die letzte Woche einen Aufruf in unserem Land veröffentlicht haben. Und ja, ich sage Intellektuelle, auch wenn Gerhard Schröder dabei war. Und in diesem Aufruf wurde gefordert, mehr Gespräche, mehr Friedensbereitschaft von den Regierungen. Und die Reaktion auf den Aufruf war erwartbar. Die ARD hat es flüchtig gestreift für den ZDF. Für die ZDF war dieser Aufruf offensichtlich nicht wichtig genug. Und FAZ und die Zeit haben, ob des Wunsches nach mehr Frieden und Gespräch, nur Arroganz mit dem Kopf geschüttelt, soweit man einen Kopf halt schütteln kann, der bis zum Hals im Arsch der Amerikaner steckt. Und hier wird es wirklich bizarr, die größte kriegstreibende Kraft in unserem Land ist inzwischen die Partei, die Grüne. Omnipur, Özdemir und die Leute von der Heinrich-Böller-Stiftung. Und Katrin Göring-Eckardt hat vor kurzem dazu erklärt, Naja, die Grünen seien ja niemals eine pazifistische Partei gewesen. Das ist doch ein Moment, an dem man ein bisschen an der Wiedervereinigung zweifelt, nicht wahr? Wenn inzwischen jede dahergelaufene Ostprotestantin so nebenbei aufs Grab von Petra Kelly spucken darf.
Original Die Anstalt, ebenfalls aus dem Jahr 2014. Hey, das sollte der sich heute mal erlauben. Ja, genau so.
Also, das ist so krass. Du hast es bei uns in den Gruppenchat hier gepostet, intern, und ich hab's mir... Es sieht aus wie ein Deepfake, weil man glaubt gar nicht, dass das Max Uthoff gesagt hat, dass das in der Anstalt lief, dass das im Öffentlich-Rechtlichen lief. Es ist alles daran mega krass. Also fast jeder Satz ist ja so eine Bombe, wo du denkst, boah, das ist gesendet worden.
Ja, unfassbar. Aber nein, es war kein Deepfake. 2014 war das noch Inhalt der Anstalt. Und damals hieß es ja eigentlich bei allen Aufgeklärten, hat man ja festgestellt, dass halt als Kabarett verpackt du durchaus in den GEZ-Medien noch mal das ein oder andere Wahre sagen darfst. Ja? Aber das gibt es jetzt auch nicht mehr. Ja? Also die Anstalt ist da mittlerweile auch auf, naja, relativ politisch korrekten Kurs. Die erlauben sich halt manchmal noch irgendwie so ein Pseudo-Hieb, ja. Aber sowas, so ein Rant, nee, der wäre heute Kündigungsgrund, ne? Ganz klar, weg. Aber ja, super, dass es damals noch ging, und was für ein Tacheles, ja. Was war da nicht alles dabei? Nazis an der ukrainischen Regierung, die NATO macht Druck auf Russland, ja, und so weiter. Also, deckt sich ja eigentlich inhaltlich genau mit dem, was in dem Film vorher Ken Jebsen gesagt hat, ja, der festgestellt hat, wir befassen uns hier mit allen möglichen Scheiß, dabei droht ein Krieg in der Ukraine, der droht zum Flächenbrand zu werden, ja, sagt er 2014, ja, aber den musste man natürlich abschießen, ja, weil der ist ja gefährlich, ja, der verstößt ja gegen die Community-Richtlinien.
Ich weiß auch, dass lange Zeit, also auch nach 2014, bestimmt noch 4, 5 Jahre galt die Anstalt ja so als die letzte Instanz, wo die Wahrheit noch ausgesprochen wurde. Ich weiß, die Wahrheit in Anführungszeichen, aber wo man immer mal wieder noch so, wo noch mal was so durchging oder wo man mal noch so, wenn man zwischen den Zeilen lesen konnte, gemerkt hat, dass da fähige Redakteure sitzen und gute Gagschreiber und so. Und ich finde da, weil das dann jetzt auch so mehr in mein Bewusstsein noch übergeht, was ich miterlebt habe, dass da gab es diese große Zäsur, war da Corona, finde ich. Wo du so gemerkt hast, okay, jetzt wird, weil Rico Albrecht hat vorhin dieses Wort gleichgeschaltete Presse benutzt, was ja auch klarer, also aus Sicht des Mainstreams ist das ja immer so ein Dog-Whistling, weil du dich so einer Nazi-Sprache oder sowas dann bedienst, ne? Aber letztlich, seit 2020 kann ich das so, würde ich das so unterschreiben. Also es ist ja mehr oder weniger ein flächendeckend in den entscheidenden Talking Points unisono sprechender Mainstream. Kann man nicht mehr anders sagen. Und ich finde, da war ja die Anstalt noch so eine Ausnahme. Führt jetzt vielleicht zu weit, ja, aber... Ja.
Hat aber an der Stelle noch gut rangepasst. Ja. Heute mal der kleine Exkurs ins Jahr 2014, und ist doch spannend. Ich meine, 9 Jahre, ganz schön lange ist das her irgendwie. Ja. Ich kann mich noch so dran erinnern, als wäre es eben vor 8 Jahren gewesen oder so. Nein, aber es ist, ich meine, es ist jetzt fast ein Jahrzehnt. Mhm. Schon fast ein bisschen schockierend, wie schnell die Zeit vergeht, aber hochinteressant, da mal wieder reinzuschauen. Ich habe noch ganz viele solche interessante Sachen. Ja? Kann man ganz viele Sendungen mit füllen, wenn es denn gewünscht ist. Ich denke aber schon. Ja. Ich fand es ja selber sehr interessant gerade.
So, für die letzten 5 Sekunden habe ich uns doch noch groß gemacht, auch wenn du ein bisschen unscharf bist.
So, können wir noch mal im Halbvollbild winken.
Ja, genau. Ich wollte mich auch nochmal anschließen. Also wir wussten ja selber nicht, wie sich's jetzt anfühlt und wie das so läuft. Es hat extrem Spaß gemacht, war sehr erkenntnisreich, und deswegen sage ich's auch nochmal: Wenn ihr euch wünscht, dass wir die ganzen vielen Folgen, die entstanden sind zu den Mahnwachen, so besprechen wie diese jetzt, sagt's uns gerne. Oder wenn ihr sagt, kann man auch ein bisschen raffen und die folgenden Folgen vielleicht so in einem Abwasch mal in einer Folge besprechen. Vielleicht kann man da ja so eine Tendenz in den Kommentaren rauslesen, wie ihr es gerne hättet. So machen wir es dann gerne. Vielleicht auch mal mit Gast, wenn wir die Folgen einzeln besprechen, kann man sich auch mal jemanden dazu holen, der einer von den Protagonisten war. Das ist bestimmt irgendwie möglich. Cool. Du noch? Berühmte letzte Worte?
Schlag gerne auch Themen vor für Gott und die Welt. Ja, ist hier noch ein bisschen offener als im Homeoffice. Ja. Hier gibt es auch keinen Sendeplan. Es kann durchaus sein, dass hier mal eine Woche gar nichts passiert oder an einem Tag drei Videos kommen. Je nachdem, wer da hier gerade Lust und Laune hat, bei Gott und die Welt hier einzusteigen und eine Sendung zu machen. Ja. Ich freue mich drauf, bin gerne dabei. Ansonsten nuflix.de ist die Adresse für all unsere Inhalte und verschiedenen Formate. Und abonniert bitte diesen neuen Kanal. Das wäre uns wirklich ein großes Fest, wenn ihr das tätet. Und ja, jetzt habe ich genug geschwafelt. Ja. Bis in wenigen Tagen im Homeoffice oder so.
Genau, bis die Tage. Macht's gut, hat Spaß gemacht. Ciao.